Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zwischen Nerd und Mate Folge 2.
Hallo, ich grüße euch.
Heute mit mir, dem Elmar.
Und mit mir, Christian.
Ja, wir haben heute einiges an Themen vorbereitet. Wir werden später auf unser Hauptthema, den Backups, eingehen. Wir werden euch einen Nachrichtenüberblick gleich zu Beginn geben und einen Überblick über Tools, die der Nerd kennen muss. Ja, hinterher werden wir noch ein bisschen das Web durchforsten. Und dann sind wir hoffentlich auch schon durch.
Das klingt nach einem guten Zeitplan, würde ich mal so sagen.
Genau. Dieses Mal wieder als Plan für uns ungefähr eine Stunde, damit es euch nicht zu langweilig wird und damit wir uns nicht den Hals trocken reden.
Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Also fangen wir direkt an mit den Nachrichten. Alles das, was so in den letzten, mein Gott, wie lange ist die letzte Aufnahme her? In den letzten 3 Wochen ungefähr grob passiert ist.
News, die die Welt bewegen.
Oder Welt bewegen werden.
Oder das.
Genau, denn das erste Thema, die Roaminggebühren, da besteht eine ernsthafte Möglichkeit, dass bis 2016 die Mobilfunkkosten im Ausland nicht mehr höher sind als die im Inland. Das Ganze ist ja schon fortgeschritten. Es gibt EU-weit ja schon festgesetzte Preise oder im EU-Ausland festgesetzte Preise für Telefonate und für Internet und für SMS. Das führt teilweise zu absurden Situationen, dass SMS im Ausland 9 Cent kosten und dass ihr innerhalb Deutschlands munter 29 Cent dafür bezahlt. Langfristig könnte es so sein, dass ihr also demnächst, wenn ihr telefoniert, im Ausland dafür nichts mehr bezahlt, ihr könnt da dann eure Freiminuten vielleicht sogar nutzen und vielleicht sogar Internet nutzen. Dahin geht nämlich der Weg, dass die Roaminggebühren gänzlich wegfallen.
Das wäre auf jeden Fall was Schönes, dann hätte man mehr so das Gefühl vom einheitlichen Europa. Gerade hier so in der Grenzregion von den Niederlanden, wo man öfter mal niederländisches Netz hat, ist ein echter Fortschritt.
Ja, man ist ja öfters auch mal im EU-Ausland unterwegs. Es ist jetzt da nicht nur, dass man da Urlaub macht, sondern vielleicht auch mal beruflich unterwegs ist. Es würde für Firmen interessant sein. Aber auch ganz, ganz sicher für die Leute, die einfach mal kurz rüberfahren in irgendein EU-Ausland, das wird sich schon lohnen. Also ich finde das eine gute Sache.
Ich finde es auch eine gute Sache. Also ich würde sagen, viel Glück und 2016 ist echt schon echt ein bisschen spät, aber naja.
Ja, ich denke, 2016 ist ein realistischer Plan. Dann würden, also ich denke, dass die Mobilfunkanbieter danach wieder schreien werden. Aber es gibt ja Abkommen, dass es jeder macht. Von daher wird es nicht mehr kosten letztendlich. Deswegen sehe ich da gute Erfolge drinne,
Ja.
wirklich. Ja, Mobilfunk, da ist schon die nächste Innovation am Kommen. GSMA, das ist der SMS-Nachfolger von der Beziehungsweise die GMSA hat den SMS-Nachfolger vorgestellt, sagen wir es so. GMSA, was ist das? Das ist eine Organisation, die den GSM-Standard festlegt. Die GSM SOE, ja, genau. Das Ganze beruht eigentlich darauf, dass iMessage oder WhatsApp oder IM Plus oder welchen Dienst auch immer der SMS den Rang ablaufen. Und sich die GSMA sich da auch ein paar Euro wieder ins Boot holen will mit den Mobilfunkanbietern. Und das wird irgendwie was Neues für SMS, die Revolution, so wie die MMS auch das gesamte Handynetz revolutioniert hat. Das Ganze soll Join heißen. Ja, was hältst du davon, Christian?
Ja, ich weiß nicht, also so Revolution sehe ich da nicht. Wir haben WhatsApp, wir haben iMessage. Also ich denke mal, besonders da es auch kosten soll pro Nachricht, sehe ich so nicht so wirklich den Innovationszweig, sondern einfach nur SMS auf ein anderes Medium übertragen. Das macht jetzt für mich nicht so einen Eindruck, als hätten sie sich da viel ausgedacht.
Ja, es wirkt auch wirklich so ein bisschen wie alter Wein in neuen Schläuchen. Nee, neuer Wein in alten Schläuchen. Wie auch immer diese Redewendung ist. Es scheint nichts Neues, weil die MMS sollte auch schon das Netz revolutionieren, war auch schon Datenpakete, nicht so wie die SMS noch, ja, waren auch schon Datenpakete, aber es ist etwas anders, wirklich übers Internet. Naja, mal gucken, was raus wird. Dieses Join, so soll das Ganze heißen, soll auf allen Geräten funktionieren. Auf Android soll es größtenteils vorinstalliert sein. T-Mobile hat bekannt gegeben, dass es demnächst auch eine App für iOS geben wird. Mal abwarten.
Ja, ich male dem nicht große Chancen ein. Also die MS, also die Datenübertragung via SMS, die ist ja auch nicht so wirklich aus dem, also nicht wirklich aus den Latschen gekommen. Das ist, benutzt ja heute kaum noch einer.
Naja, es gibt ja schon Hardcore-SMS-Schreiber, die benutzen bis zu 2000 SMS im
Monat. Ja, aber SMS, aber nicht diese MSN. Wie heißen sie nochmal?
MMS.
Diese Media-SMS, ne?
Multimedia-Messages, ja.
Also ich kenne zum Beispiel, ich habe nie eine gekriegt und auch noch nie eine versandt. Ich habe immer gesagt, hey, ich habe ein Smartphone, ich schicke direkt eine E-Mail. Ist ja umsonst.
Lustigerweise kriege ich immer eine MMS, wenn ich bei der Bahn ein Ticket buche. Als Handy-Ticket, also das ist auch wirklich das Einzige, wo ich mal eine MMS bekomme, lustigerweise.
Wow, Respekt, so Bahn, ganz ehrlich, große Sache.
Ja, großartig. Also,
ja.
Auf dem Handy Sachen kriegen ist schon toll, das macht schon Spaß, so Bilder in Zeiten der Multimedia-Welt.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, die lösen das über das App, dass du da so einen Code generiert kriegst, dass deine App dir die Karte anzeigt, nicht, dass du das über...
Ja. Das macht sie ja auch, aber lustigerweise kriegt man trotzdem eine MMS. Ich verstehe das Ganze nicht.
Wahrscheinlich ist das so ein Sicherheitsplan, dass die immer sagen können, die haben ja was zugestellt.
Ja, so ein Fallback.
Ja.
Naja, aber das beste Handy kann auch mal leer sein und dann so ein Desktop-Rechner hat man auch nicht immer dabei. Doch hey, das war eine tolle Überleitung, oder?
Mhm.
Es gibt demnächst Ubuntu auf dem Android-Handy. Was soll das Ganze? Ubuntu wird als Killer-Application oder beschreibt sich selbst als Killer-Application für das Android-Phone. Man kann das Telefon dann, so wie Ubuntu das plant, sein Telefon in eine Dockingstation stecken. Diese ist dann mit dem normalen Bildschirm verbunden und der Tastatur, ganz gewöhnlich. Und dann startet ein ganz normales Ubuntu-Betriebssystem, welches Funktionen aufweist, die dein Desktop ganz normal hat und ja auch Zugriff auf dein Telefon bieten sollte. Das ist eine sehr interessante Sache, denke ich, weil man hat immer seinen kompletten Computer dabei, man stellt sich irgendwo hin und man hat nicht zusätzlich noch ein Gerät nötig.
Ja, das ist sehr praktisch. Also ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob mich das überzeugen könnte, weil ich von den Spezifikationen der Geräte nicht so ganz überzeugt bin. Aber könnte schon interessant werden für den Nutzer, der normalerweise den Desktop nicht so häufig benutzt.
Also ich denke, da ist, also die mobilen Geräte haben inzwischen Rechenleistung genug dafür. Wenn der normale Nutzer wirklich nur ein bisschen im Internet surft und ein paar Office-Anwendungen startet, da sollte die Leistung vollkommen ausreichen.
Ja, interessante finde ich auch, die haben auch gesagt, du kannst ja trotzdem noch telefonieren und SMS schreiben, während das Ding im Desktop-Modus läuft.
Ja, es läuft dann irgendwie da drunter. Ich hatte das, also es gibt ein Video, was auf der Seite ubuntu.com abzurufen ist, oder ihr schaut in unseren Shownotes nach. Da könnt ihr euch das Video anschauen. Es wird irgendwie dann über Android eingebunden.
Ja, im Prinzip benutzen ja beide Systeme denselben Kernel quasi. Also da ist schon gar nicht so unschwer, glaube ich, das umzusetzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktionieren wird.
Ich bin gespannt, wie sich's durchsetzen wird, ob's mal wirklich produktionsreif wird, ob man es wirklich demnächst mal nutzen kann.
Ja, und das wird sicher sehr interessant werden. Ich freue mich schon drauf, mal so ein Ding in die Hand zu kriegen. Das könnte sehr lustig werden.
Genau, das heißt, man hat den Unity-Desktop auf seinem Android-Betriebssystem.
Ja.
Unity, der tolle neue Desktop, der so ein bisschen ist wie GNOME 3 und auch irgendwo GNOME 3 drunter steckt.
Ja, das haben sie ein bisschen verhackstückelt. Also, wir reden gerade über die 12.4er Alpha oder Beta, je nachdem, wo sie gerade stehen, des neuen LTS von Ubuntu.
Ja, es soll jetzt im Ende April, hatte ich gelesen, soll es rauskommen.
Ja, also ich finde Ubuntu natürlich ein super Betriebssystem für den zwischendurch Unix-Linux-Benutzer. Ist einfach zu installieren, alle Applikationen, die du brauchst, sind vorinstalliert und in meisten Fällen lässt sich's relativ gut bedienen, aber naja, Unity ist so eine Sache, da fühlt man sich als normaler Desktop-User etwas überfordert, finde ich.
Also Unity habe ich damals auf dem Netbook wirklich gemocht, weil man hat wirklich jeden Zentimeter auf dem kleinen Bildschirm ausgenutzt. Inzwischen auf dem großen Bildschirm hat es mich unheimlich angenervt, weil irgendwie fehlte mir da zu viel. Ich konnte Sachen nicht an die Ecke hängen. Das geht inzwischen, habe ich gesehen, aber
Ja,
mir fehlte einfach zu viel.
diese immer Vollbildfenster fand ich, das hat mich irgendwie gestört. Wir haben das bei uns auf der Uni auf den Rechner installiert und diese immer Vollbildfenster, irgendwie irritiert das einen.
Ja, also das ist bei einem großen Bildschirm schon lästig. Man hat dann seinen einen Browserfenster, in dem was Kleines läuft, auf 24 Zoll verteilt.
Ja, wir haben ja jetzt
Naja.
neue 24 Zoll Displays, glaube ich, in der Uni. Das ist schon echt fett, solche Dinger.
Ja. Also Unity ist, naja, mal schauen, was raus wird. Ansonsten, es sieht schön aus. Also Ubuntu, muss ich, finde ich, ist so eine Distribution, die out of the box schön aussieht. So ziemlich die einzige.
Ja, wenn man auf die Shell steht, dann ist natürlich Arch Linux out of the box wunderschön, weil man am Ende nur den Shell-Prompt kriegt. Was auch die perfekte Überleitung ist,
Ganz genau.
weil
Arch
wir feiern jetzt eine
Linux.
fette Geburtstagsparty. Arch Linux ist jetzt 10 Jahre alt geworden.
Genau, die Besonderheit von Arch Linux liegt worin?
Arch Linux arbeitet nach dem KISS-Prinzip, was so viel heißt wie Keep It Simple Stupid. Was bedeutet, das Betriebssystem macht keine Annahmen über die Benutzung. Das heißt, wenn du eine Basisinstallation machst, hast du am Ende nur den Shell-Prompt und sonst nichts. Den Rest musst du selbst installieren, konfigurieren. Das heißt, da gibt es keine Werkzeuge, die dir die Arbeit abnehmen. Es gibt keine vorkonfigurierten Tools oder Dienste. Du musst das alles selber machen, wodurch du ein Betriebssystem hast, nachher am Ende hast, das wirklich deinen Ansprüchen so entspricht, wie du es gerne willst und nichts Überflüssiges läuft. Dabei ist
Der Haken ist natürlich dabei, dass man auch seinen Desktop selbst installieren muss und das auch ein bisschen Konfigurationsaufwand dann ist, ne?
Ja, also ich schaffe normalerweise von der Installation bis zum fertigen nutzbaren Desktop brauche ich eine halbe Stunde.
Okay, das ist so die normale
Ja, du hast
Installationszeit,
mit
aber.
Pacman, heißt das, ein relativ mächtiges Installationstool, was sehr einfach mit Abhängigkeitsauflösung und jetzt sogar mit GPG-signierten Paketen dir deine Programme relativ einfach auf die Platte band. Und die meisten Programme sind schon von Haus aus mit einer guten Standard-Config versehen, daher läuft das eigentlich alles relativ rund. Der Vorteil von Arch Linux gegenüber konventionellen Distributionen sehe ich auch darin, dass du ein Rolling Release hast. Das heißt, es gibt quasi nicht immer hier Zeitpunkte, wo du updaten musst, sondern alles, was aktuell und stable ist, kommt einfach in deine Distri und wird beim nächsten Mal bei deinen Updates mit installiert. Das heißt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo du auf ein neues Release updaten musst.
Ja gut, das ist für viele einfach unbekannt. Also seit 10 Jahren gibt es kein wirkliches Release, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, es gibt kein wirkliches Release. Die Installationsminimum sind immer so ein Snapshot der aktuellen Entwicklung, je nachdem, wann das nötig ist.
Also müsstet ihr euch vorstellen, ihr habt Windows XP am Laufen und das läuft seit 10 Jahren immer mit den gleichen Updates und die Updates kommen immer noch und sie werden demnächst auch immer noch kommen und ihr habt alles aktuell. Das ist schon verdammt cool.
Ja, ich würde nicht so wie Windows XP sehen. Ich würde eher sagen, du benutzt Windows XP und auf einmal ist es Windows 7, weil die Updates laufen halt immer weiter. Du kriegst halt auch das nächste Release, den nächsten Kernel, die Basistools, alles wird immer geupdatet auf den aktuellsten Stand.
Naja, solange es da nicht zu Windows 8 wird, ist mir das alles recht.
Ja, das kannst du ja mit Konfiguration auch selber bestimmen. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, ich sehe halt einfach den Vorteil in Arch Linux, dass du quasi die freie Wahl hast, aber nicht alles selbst kompilieren musst.
Das ist eine schöne Sache. Also ich denke, für den, der sich ein bisschen mehr mit seinem Betriebssystem auseinandersetzen möchte, für den, der sollte sich einfach mal Arch Linux anschauen. Das ist bestimmt eine schöne Sache.
Ja, auf jeden Fall. Und Arch Linux rennt auch auf ARM, also auch auf den neuen Systemen.
Ja gut, ARM ist ja auch bei Windows 8 dann erstmals unterstützt. Das ist ja so das Neue, was jetzt gibt.
So, und dann, wenn wir jetzt schon mal bei Unix-Systemen sind, können wir auch mal über Wenjobs reden. Also jeder von euch weiß, dass es beim Betriebssystem, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen weiter an und hole mal weiter aus, gibt es immer wieder Jobs, die immer wiederkehren, also die den Computer immer wieder ausführen muss. Und dafür gibt es unter Unix und Linux halt cron. Die aktuelle Implementation, die häufig genutzt wird, ist, meine ich, WxCron, wenn man das so ausspricht, bin mir gerade nicht sicher. Und jetzt hat gerade relativ neu jemand Wenjobs auf den Open Source Markt geworfen. An Vanjobs ist so besonders, dass Vanjobs quasi diese Tasks nicht nur nach einem Zeitpunkt ausführen kann, sondern auch nach Abhängigkeit zu anderen Jobs. Das heißt, wo man vorher Zeitpunkte definiert hat, hat man gesagt, lass das laufen, wenn das der Prozess sich beendet hat oder wenn der Job erledigt ist. Was natürlich sehr praktisch ist, weil man so die Dinger besser staffeln kann. Wenn man zum Beispiel gesagt hat, ich renne ein Backup und das dauert 20 Minuten und danach habe ich ein Programm, das läuft, das checkt, ob das Backup erfolgreich war. Und wenn jetzt das Backup länger gelaufen ist als die 20 Minuten, dann ist der Checkjob danach natürlich nicht erfolgreich. Über Vanjobs kann man das so konfigurieren, dass man sagt, so, jetzt läuft mein Backup und wenn das Backup fertig ist, dann machst du das Checkprogramm.
Also das ist also die Verkettung von den...
Ja, du kannst sie quasi verketten. Dadurch hast du halt die Möglichkeit, komplexere Jobsysteme dir zu überlegen. Und ein Vorteil ist, die haben auch das System von der Angabe der Daten etwas gelöst. Das ist vorher ein relativ komplexes System, wo du wirklich 5 Ziffern angeben musstest und nie genau sicher warst, habe ich jetzt Minuten angegeben, habe ich jetzt Sekunden, läuft das jetzt alle 5 Minuten oder läuft das alle 5 Stunden? Du warst dir halt nie ganz genau sicher, wie du das Ding ausfüllen musst. Das heißt, als unbedarfter Benutzer hast du schon mal mehrfach diese Sachen, wo du Jobs hast, die wirklich komisch liefen, weil du sie einfach falsch eingestellt hast. Und Vanjobs kannst du halt angeben, sowas wie renne, also lass diesen Job jeden zweiten Dienstag laufen. Das versteht der. Und die erweitern das halt, dass das halt auch, er hat auch so einen coolen Job wie, lass ihn einmal alle 1000 Jahre laufen. Das kannst du dem auch sagen.
Gut, mit Arch Linux würde das dann ja auch wunderbar funktionieren, weil es ist ja Rolling Release.
Ja, also, es ist interessant, du kannst da also sehr viel einstellen, es ist einfach zu konfigurieren und ich finde es auch sehr nett und ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Klingt spannend, ganz sicher. Wenn sich sowas Alteingesessenes dann doch mal wechselt, könnte schon fast vom Paradigmenwechsel die Sprache sein.
Ja, also das ist schon, ich würde es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Es ist nur ein relativ frühes Release, ich meine, das 06er ist gerade aktuell, also wenn man, also vielleicht nur mal mit einem halben Auge mal oder einem ganzen Auge drauf gucken.
Ja, ganz interessant und mal ein Auge drauf werfen, das habe ich im Netz gefunden, das ist Fluent. Das ist ein Google Mail Client, der das Ganze, den Google Mail Eingang beziehungsweise das Google Mail Postfach in eine Timeline packt, also so wie Twitter und Facebook, naja, Facebook ist nicht unbedingt Timeline, aber so wie bei Twitter, untereinander weg, man hat Bilder dazu, wer das war und man hat diese E-Mails als Art Status-Update untereinander stehen.
Finde ich gar nicht so unschön, vielleicht, aber ich persönlich sehe da so keinen Nutzen für mich drin, ich habe immer meine E-Mails so schön sortiert in Ordner und so, also ich weiß ja nicht.
Also ich finde es sehr schön, sich anzuschauen. Ich bin gespannt, was raus wird. Aktuell ist es noch eine geschlossene Beta. Ich bin leider auch noch nicht drin. Ich habe es bis jetzt nur im Video sehen können. Aber ich bin gespannt, was raus wird und ich behalte es in jedem Fall im Auge.
Also mich persönlich, also was mich stört, ist, dass das ein Websystem ist, das dann zusätzlich E-Mails auf dein, also Zugriff auf deine E-Mails kriegt. Ich fände das als Desktop-Client wahrscheinlich interessanter. Aber ich weiß nicht, Google hat schon deine Mails, jetzt wollen die auch noch in deine Mails gucken. Ja, ich weiß nicht so recht.
Naja, wenn Google die Mails hat, ist ja egal, wer sie noch kriegt, dann haben sie ja eh alle.
Ja, das hätte die Bundesregierung gerne.
Ganz genau. Und hey, je mehr Leute das Ding gespeichert haben, dann brauche ich mich nicht mehr ums Backup kümmern.
Ja, ja, wenden sich an ihre örtliche Polizeidienststelle, wenn sie ihre E-Mails mal gelöscht haben.
Ja, genau. Das ist doch eine schöne Sache.
Ja.
Also einfach mal die Polizei anrufen. Ich habe hier meine E-Mail gelöscht. Könnt ihr mir mal sagen, wo ich das Ding herkriege?
Ja, die können einem sicher weiterhelfen. Dann kommen wir direkt nämlich zu unserem nächsten Thema, unserem Hauptthema sogar. Es geht nämlich um Backups. Warum es sie gibt, warum sie Sinn haben und warum jeder welche haben sollte.
Genau, Backups, das ist das Ding. Ihr würdet, wenn ihr es nicht kennt, spätestens beim ersten Systemabsturz, wisst ihr, warum ihr sie machen solltet.
Ja, Backups sind wie Kondome, ne? Besser man hat sie und braucht sie nicht, als man braucht sie und hat sie nicht.
Ja, man merkt es leider bei beidem auch erst, wenn es zu spät ist.
Ja, und daher möchten wir kurz eben reden über den Sinn von Backups, weil Backups sind wichtig. Jeder wird sagen, gut, ich habe jetzt nicht unbedingt wichtige Daten, die aufhebenswert sind, aber hier und da sind doch immer wieder Daten vorhanden, die man echt missen würde, wenn sie weg wären. Und das sind dann zum Beispiel so Daten wie Ja, zum Beispiel Familienfotos oder Urlaubsausflüge oder wichtige Dokumente oder Nachweise und so. Das sind alles Daten, die man vielleicht sogar vermissen würde, wenn sie weg wären.
Davon werdet ihr mit Sicherheit eine ganze Menge haben.
Ja, daher sind Backups immer wichtig. Man sollte sie auch immer machen. Und das hört ihr auch wahrscheinlich von jedem Nerd. Macht eure Backups. Zum Beispiel ein beliebter Spruch ist, wie kriege ich meine gelöschte Datei von gestern wieder? Wie kriege ich meine gelöschte Datei wieder? Mit dem Backup von gestern.
Genau. Backups, da gibt's ganz, ganz viele. Ich muss auch mal aufhören, bei mir klingelt auch gerade das Telefon. Ich könnte brechen. Oh, Tim, Sekunde, ich bin sofort wieder da.
Ich zeichne einfach weiter auf und lass das so.
Ja. Grüß dich, Tim. Ja, ich mache gerade eine Podcast-Aufnahme.
Sag ihm, dass das kein Problem ist, wir wurden schon unterbrochen zweimal.
Nein, bist nicht drin. Ich schneide dich raus.
Ja, er wird rausgeschnitten. Wir machen echt so eine Take-Out-Sendung, ganz ehrlich.
Was
wenn
denn?
Du das nachher perfekt zusammenkriegst, ey, Respekt, mein Freund.
Nee, weil das Geklingel war schon in meinem Ausschlag drin, von daher war es eh zu spät. Ich hab alles andere lautlos. Ich hab alles um mich herum aus, weißt du? Nur das Telefon hab ich vergessen.
Ja, du Drecksau. Ganz ehrlich, ich hoffe, das funktioniert mit den beiden Tonspuren, weil ich hoffe das echt, weil sonst haben wir hier echt die Kacke am Dampfen. Zeig mir zumindest zwei Tonspuren an und auch die richtige Zeitachse. Also ich hoffe, das funktioniert.
Ja, ich bin auch in Gedanken noch. Wir können ja noch, ich weiß nicht, später schreiben. Wir sind auch, ich denke, in irgendwie 14 Minuten hier durch.
Ich hoffe, ich muss noch How I Met Your Mother gucken. Also ich will ja vorher fertig sein, ne?
Ja. Genau. Ja, genau, das ist gut. Jo, ciao. So, ich muss mal eben das Telefon auch noch ausschalten.
Kein Problem.
Weil das ist das Einzige, was ich vergessen habe. Verdammt, wie geht dieses Telefon auf lautlos?
Also ich hoffe, ich habe jetzt alle Tonspuren noch beisammen, aber es sieht von der Zeit her richtig aus. Ich sag dir, du wirst nachher viel Spaß beim Post-Auditing haben.
Oh, da graust es mir jetzt schon vor. So, ich muss noch mal.
Ich beneide dich nicht um deinen Job.
Ja, total.
Solange du mir nachher eine FLAC-Datei davon geben kannst, ist alles in Ordnung.
Ja, ich lege mich noch mal eben aus dem Ohr raus, ne?
Ja, hau rein, ne?
Ja.
So. Boah. Ganz ehrlich, wir machen das beim nächsten Mal so, wir schalten alle Geräte ab und lassen uns nicht stören.
Ich habe jetzt in mein Telefon einfach das Telefonkabel rausgezogen, ja?
Ja, okay, kommen wir zurück zum Thema hier, damit wir nicht so schnell in Fahren verlieren. Du warst gerade am Reden.
Was sagte ich denn?
Es ging um Backups mit wichtigen Daten, die jeder hat. Setz einfach da nochmal ein.
Ja, ich muss nochmal eben kurz den Faden wiederfinden. Backups, ich sagte doch, dass davon mit Sicherheit jeder User, jeder Zuhörer das Ding haben wird, ne?
Ja.
Okay, da starte ich wieder.
Gut.
Ja, und ihr werdet mit Sicherheit auch Daten haben, die ihr vermissen würdet, wenn sie weg sind.
Jo, solche Daten hat man immer. Und da heißt es, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Von dem einfachen, ich klone einfach meine Festplatte 1:1 und hinterlege das Ding in einem Banksafe. Bis zu, ich schieb das auf dem FTP-Server hoch und lass die Welt das teilen, wie der berühmte Linus Torvalds es einmal so schön sagte.
Ja.
Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als Männer noch Männer waren und ihre Kernel-Device-Treiber selbst schrieben?
Also die erste Version, die Daten im Banksafe zu sichern, hat ja auch einen großen Nachteil. Ihr habt eure Daten höchstens einmal in der Woche gesichert. Alles das, was innerhalb dieser Woche passiert, naja, das ist dann auch weg.
Ja, aber gut, es gibt Daten, die ändern sich nicht so oft. Das heißt, das ist eine vertretbare Lösung. Und wenn das Haus abfackelt, ist eine In-House-Lösung eigentlich eher die schlechtere Wahl. Wenn das Backup nämlich neben dem Rechner gestanden hat, der mit dem ihr die Backups macht, ne, dann
ja.
Es ist beim Hausbrand aus, ne? Das ist, kannst du vergessen. Also der Sinn und Zweck von Backups ist klar. Es geht darum, dass die Daten, die einem wichtig sind oder die wichtig für geschäftliche Zwecke sind, so dass die nach einem Totalverlust immer noch da sind, möglichst ohne große Verluste. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden. Die beliebteste ist die Kombination aus Full Backups, also vollständigen Backups, und Incremental Backups, also teilweise Backups. Das heißt, man macht einmal im Monat oder einmal in die Woche, je nachdem, wie hoch die Datenmenge ist, ein vollständiges Backup. Und danach macht man nur noch diese Veränderung zum Vollbackup, speichert man dann ab. Dadurch spart man halt meistens große Datenmengen und halt auch spart man sich Zeit beim Sichern.
Dadurch, und dass ihr eure Daten dann nur noch ja, inkrementell speichert, ja, wie Christian gerade schon sagte, ihr müsst weniger Daten aktuell speichern, dafür ist die Wiederherstellung natürlich etwas langsamer.
Man nicht unbedingt. Also es gibt Tools, die stellen dir ein Incremental Backup, quasi sieht für dich von außen aus wie ein Vollbackup. Dadurch verhält sich das genauso. Das heißt, es gibt keinen Geschwindigkeitsnachteil oder so. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel, ich glaube, AirSnapshot macht das so über Links. Und mit AirSync kann man das auch, nicht mit AirSync, mit AirSnapshot kann man das machen, dass das so aussieht wie Vollbackups. Also dass jedes Incremental Backup aussieht wie Vollbackups. Und ich habe auch mal mit Hardlinks sowas gebastelt in einem eigenen Skript. Dann sieht das auch so aus, als wären die Incremental Backups Vollbackups.
Letztendlich ist es ja auch egal, ja gut, egal nicht, aber relativ unwichtig, wie lange es dauert, bis die Daten wiederhergestellt sind. Wichtig ist, dass ihr die Daten wiederbekommt.
Deswegen ist auch ganz wichtig bei der Sache, testet eure Backups. Macht nicht nur welche, sondern probiert auch aus, ob die funktionieren. Nehmt euch dazu zum Beispiel eine leere Platte und probiert einfach mal aus, ob die Wiederherstellung überhaupt erfolgreich ist. Ich habe schon Fälle erlebt, da wurde Backup gemacht und stellte sich nachher raus, dass die Backups alle fehlerhaft sind und gar nicht funktionieren. Wenn euch sowas in einer Krisensituation erwischt, ist das nicht gerade sehr günstig.
Das ist doof. Also man weiß, man geht davon aus, man hat die Daten wirklich bei sich und dann funktionieren sie nicht. Das ist echt ungünstig. Das sollte man vermeiden, das stimmt.
Ja, und deswegen gibt es zum Beispiel auch online Speicher. Ja, das heißt, man sichert seine Daten online. Vorteil ist natürlich, die sind von überall her erreichbar. Und man kann also, wenn das Haus abfacke, kann man sich sicher sein, die Daten sind nicht verloren. Sehr vorteilhaft. Man kann Daten also quasi, zum Beispiel kann man sich das, ein bekannter Dienst, der nicht unbedingt für Backup geeignet ist, aber dafür auch oft verwendet wird, ist Dropbox. Das ist quasi ein Synchronisationsdienst zwischen all deinen Rechnern. Und der funktioniert halt auf dieselbe Weise, dass er quasi die Dateien zwischen all deinen Rechnern verteilt. Und dadurch quasi ein Backup dadurch erzeugt, dass du quasi auf deinem Laptop denselben Datenstand hast wie auf deinem Rechner, was quasi ein kleines Backup ist. Und du hast, glaube ich, auch die Möglichkeit, bis zu 30 Tage zurückzugehen bei Dropbox über das Webinterface.
Ganz genau, man kann bei der Dropbox nochmal wieder die Dateihistorie aller geänderten Dateien nochmal wieder kriegen.
Wie gesagt, das ist aber nur 30 Tage und ich denke, für mehr, man kriegt nur 2 GB im Standard und für mehr Space muss man tief in die Tasche greifen. Und es ist keine wirkliche Backup-Lösung, sondern eher ein Dateiverteilungsdienst und ich möchte meine Dateien, die ich für wichtig halte, immer verfügbar halten. Eher sowas in die Richtung.
Genau, dass halt die Daten gleichzeitig auf allen Geräten dann auch verfügbar sind, auch wenn ein Gerät mal ausgeschaltet ist. Zur Datensicherung ist das sicherlich nicht geeignet.
Ja, da gibt's zum Beispiel auch von einem großen Anbieter in Deutschland, Strato, der bietet jetzt zurzeit den Volks-Online-Speicher an. Ich finde den Spruch ja unheimlich witzig. Ich glaube 500 GB für 15,99 im Monat oder so war das. Plus ein Tablet-PC von ViewSonic, glaube ich, war das.
Ja, ich finde ja den Namen Volksspeicher schon wirklich kurios. Es ist immer so, naja, aus vergangenen Zeiten, das ist so Volksempfänger. Also ich finde, das ist so ein Name, der muss nicht sein. Und wenn es dann noch die Volkszahnpasta gibt, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, also das rührt ja daher, dass die Bild das unterstützt und einmal an Abdallah ist ja auch damit einbezogen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich fand das ja sehr lustig, weil sie dir ein Pad dazu schenken und so. Man merkt schon, dass sich das kostentechnisch nicht rechnet. Aber man kann dagegen sagen, was man will. Der Vorteil ist natürlich, du hast eine relativ große Bandbreite an Zugriffsmöglichkeiten auf dieses Ding. Und das finde ich gerade so interessant an deren System, dass du halt quasi via allen Tools, die du gerade auf dem Markt hast, quasi die Daten darauf hämmern kannst. Du kannst ihnen sogar deine Backup-Festplatte per Post schicken und die übertragen das in deinen Online-Speicher. Das ist schon echt fett.
Na gut, bei gewissen Datenmengen ab der gewissen Größe macht es auch durchaus Sinn, die Daten einfach mal dahin zu schicken. Also technisch gesprochen hast du eine unheimlich hohe Latenz, aber die Übertragungsrate ist gigantisch.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, man kann dagegen, also ich habe das selber jetzt mal ein bisschen getestet. Also die Durchsatzrate ist schon nicht schlecht für kleinere Dateien. Aber ich habe diese größeren und Langzeittests noch nicht gemacht, auch Erreichbarkeitstests leider nicht aufgrund von Zeitmangel. Aber es lohnt sich. Das Problem ist halt nur, du trägst die Daten halt, wenn du sie zum Beispiel via FTP oder via SSH oder via Rsync überträgst. Liegen sie halt unverschlüsselt auf dem Speicher, ne? Und das ist, ja, ich weiß nicht, ob man Strato jetzt unbedingt die Daten unverschlüsselt überlassen will.
Naja, der Vorteil ist, es sind erstmal deutsche Server.
Das ist auf jeden Fall sehr
Und also man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen, dadurch ist das Ganze auch geschäftstauglich. In der Datenschutzbestimmung ist ja niedergeschrieben, dass man Geschäftsdaten bzw. personalisierte Daten nur erstmal innerhalb Deutschlands aufbewahren darf. Und von daher ist es erstmal möglich. Das wäre zum Beispiel mit der Amazon Elastic Cloud, mit dem S3 nicht möglich.
Das stimmt, weil die Server stehen ja überall und das heißt, die Daten können überall verteilt werden. Welche Möglichkeit es auch gibt, es gibt ein schönes Tool, das heißt Duplicity. Also Duplicity. Ich habe meine englische Aussprache ist gerade aktuell nicht so gut. Das ist ein Tool, das verschlüsselt die Daten, bevor sie auf den externen Server überträgt, via GPG. Und damit erfüllt es quasi, dass die Dateien verschlüsselt sind. Und dann kann man quasi einen Online-Speicher ohne große Gefahr nutzen, dass da irgendein Fremder die Daten nachher entschlüsseln kann.
Der Haken ist natürlich, dass man den Schlüssel, den man dafür benutzt, natürlich auch irgendwo sichern muss. Und wenn der Schlüssel nicht mehr da ist, dann kommt man auch nicht mehr an die Daten ran.
Ja gut, du kannst den GPG-Schlüssel ausdrucken und in ein Bankschließfach hinterlegen oder auf Gold drucken lassen und in ein Bankschließfach hinterlegen. Also das ist nicht so das Problem, finde ich.
Man muss nur dran denken, dass man diesen Schlüssel aufbewahrt.
Ja, der Vorteil ist natürlich, du kannst Public Keys generieren und damit die Daten verschlüsseln. Das heißt, du kannst das automatisieren ohne große Schwierigkeiten. Und dadurch quasi, dass die Server die Dateien verschlüsseln können und sie auf den Datenspeicher übertragen können, aber sie nicht wieder entschlüsseln können, was vorteilhaft ist. Das heißt, jemand, der die Kontrolle über die Server übernimmt, kann die Dateien nicht mehr entschlüsseln nachträglich und sie auch nicht mehr manipulieren nachträglich.
Naja, ich meine, Online-Backups sind ja, ist zwar schön und gut, der einzige Haken ist, man muss dafür eine große Bandbreite haben. Wenn ich Bilderdaten, ich komme aus dem Urlaub und habe meine Speicherkarte mit 8 MB voller Bildern, dann muss ich entweder den Rechner ein paar Tage rennen lassen, wenn ich eine kleine Bandbreite habe, oder
8 MB?
8 GB, Entschuldigung, 8 GB.
8 MB wäre leicht zu übertragen, würde ich mal mit den heutigen Bandbreiten fast sagen.
Naja, bei einem alten Modem.
Ja gut, okay, wir reden zu Modemzeiten, wo ihr gesagt habt, 365K sind genug für jeden, ne?
Genau. Nein, bei 8 GB, da braucht er schon ein paar Tage, bis die Daten rüber sind. Ihr habt eine asynchrone Leitung. Der Upload ist deutlich langsamer als der Download. Zumindest bei den meisten. Und naja, das ist halt einer der Nachteile, die man beim Online-Backup hat. Man muss irgendwie durch das Flaschenhals-Internet.
Genau, und da gibt es zum Beispiel auch so Tools wie Tarsnap. Tarsnap ist sehr schön, leider nicht für die Windows-Benutzer unter euch. Leider, leider. Es gibt halt nur eine Implementation für Linux und Unix. Und der Vorteil davon ist, dass du eine sichere Übertragung auf einen Server, also auf die S3 Cloud wird da als Backup-System benutzt. Aber das ist relativ kostengünstig und die benutzen eine relativ starke Verschlüsselung und übertragen das halt. Und die haben halt ein relativ cleveres System, um die Dateien so zu verschlüsseln, also das so anzulegen, dass du halt möglichst kleine Backups hast. Also das heißt, die Komprimierung ist sehr groß und dadurch ist es halt nicht so kostenintensiv und braucht auch nicht so viel Bandbreite bei der Übertragung.
Also das Ganze wird bei Tarsnap verschlüsselt. Ist das richtig?
Ja,
Okay.
also es gehen keine unverschlüsselten Dateien nach draußen. Das heißt, die Client-Software ist Open Source, der Client. Das heißt, du kannst sehen, wo die Daten gepackt, verschlüsselt und versandt werden. Die Server-Software ist Closed Software, aber das ist ja kein Problem, weil du gibst der Server-Software nur deine verschlüsselten Daten.
Dadurch ruht dann wohl auch der Untertitel, der unter Tasknap steht, Online Backups for Truly Paranoid.
Ja, also das ist schon, also es gibt auch dieses Bug Bounty, das heißt, für je nachdem, wie schlimm ein Bug ist, den du findest, kriegst du halt einen entsprechenden Geldbetrag, dadurch ist das halt relativ, eigentlich relativ sicher, die Software. Also ich muss ehrlich zugeben, ich finde sie sehr interessant, ich konnte sie lange nicht testen, ein Kollege von mir, der hat sie getestet und der fand sie auch sehr gut, also allein, wenn du mal überlegst, der hat da irgendwie 4 GB an Daten benutzt und Tasknap hat ihm das auf 2 GB komprimiert. Wow. Ja, das ist schon, und ihm auch nur diese 2 GB angerechnet. Mhm. Für Speicher. Und du bezahlst halt nur den Speicher, den du auch wirklich nutzt. Es gibt keine monatlichen Kosten oder so. Lässt sich also relativ gut handeln, finde ich schon. Und die Software ist halt sehr einfach zu bedienen. Er sagte nur, er konnte sie jetzt nicht weiter benutzen, weil sein Uni-Netzwerk wohl das Tasknap nicht so mag.
Ja gut, das sind verschlüsselte Daten, das mag keine Hochschule.
Ja, das ist... Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also jeder, der mal so sich so ein bisschen in der Unix-Welt bewegt oder in der Windows-Welt und seine Sachen sichern, nicht in der Windows-Welt, in der Linux-Welt, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ist ein netter Dienst und den kann ich auch echt empfehlen. Ich nutze ihn selber vielleicht auch demnächst mal zum Testen.
Also ich habe mir gerade die Internetseite mal kurz angeschaut. Das Großartige ist, ihr bezahlt wirklich nur das, was ihr nutzt. Anders wie beispielsweise bei Strato mit der HiDrive, heißt das, glaube ich, ne, das Produkt bei denen.
Ja, yeah, das heißt HiDrive.
Bezahlt ihr nur wirklich für jeden Byte im Monat 300 Pico-Dollars. Das wäre dann umgerechnet für 1 Gigabyte im Monat, wären das 30 US-Dollar-Cents. Und ihr bezahlt einmal die Bandbreite, den Traffic, den er verursacht, genau mal zum gleichen Teil. Also, Daten hochladen, Daten runterladen verursacht keinen großen Traffic, also nur das, was die Daten selbst haben. Von daher ist das echt eine schöne Sache und es ist im Monat kostet es nichts. Es ist echt eine faire Abrechnung.
Ja, im Monat kostet es halt nur halt den Daten, die Gigabyte, die du da drauf liegen hast. Ne?
Wenn du nichts liegen hast, bezahlst du nichts.
Richtig. Es gibt
keinen Grundbetrag.
Das Schöne ist ja auch, der macht ja Incremental Backups, das heißt, er überträgt auch immer nur das, was sich geändert hat. Du kannst natürlich auch Full Backups forcen, je nachdem, wie deine Policy ist, das heißt, er ist da relativ variabel, aber ist schon ziemlich cool. Reden wir über SSH. Also jetzt, wo wir mit den Backups durch sind, können wir nämlich Backups sind schön haben und ihr müsst sie ja auch irgendwie online hinterlegen und dafür benutzt man meistens SSH. SSH wurde 1995 geschrieben in seiner ersten Variante, weil es sollte die unsicheren Telnet-Verbindungen und Airhost und Airnet sollte es ersetzen, um quasi Kommando-Prompts quasi sicher übers Internet übertragen zu können, weil wir wissen alle, GPI, das große böse Internet, nicht jeder ist lieb im Internet, alle wollen was Böses, alle wollen eure Daten. Und Serverzugangsdaten wollen sie auch alle. Daher muss man ja irgendwie, wenn man auf seine Server will, da sicher rankommen. Und dafür wurde SSH entwickelt. SSH wurde dann später von der OpenBSD-Gemeinde, die das sicherste Betriebssystem der Welt erschaffen wollen, nach ihrer Ansicht. Also, die sagen immer, das Grundbetriebssystem ist quasi ohne Remote Hole in the heck of a whole long time. Also was die an Security da reinhören, das ist echt übel. Und das heißt, die haben die Implementierung von SSH gemacht, die OpenSSH heißt. Das ist zurzeit die Lösung, die benutzt wird. Also wenn man von SSH redet, spricht man meistens von OpenSSH. Und es gibt halt auch von dieser SSH-Implementierung eine für Windows, die heißt PuTTY, die ist halt die favorisierte.
Das ist doch diese Anwendung, die eigentlich total furchtbar ausschaut, aber eigentlich alles kann.
Also PuTTY ist, man darf das nicht überschätzen, die sieht zwar UI-mäßig scheiße aus, aber die kann alles und die ist echt gut. Also wenn ihr Windows unter Windows laufen müsst, ihr braucht SSH in dem PuTTY, weil PuTTY ist echt gut.
Funktioniert out of the box ohne Installation, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
Ja, ist halt ein sehr mächtiges Ding. Die haben halt, es gibt diesen Open-Source-Code von SSH, das ist ich glaube Portable SSH-Team heißt das. Die nehmen den Source Code und passen den halt auf von OpenBSD halt auf alle entsprechenden Plattformen an und helfen auch dabei, PuTTY zu machen. Also die machen den Source Code von OpenBSD also die OpenSSH-Source-Code von OpenBSD machen die quasi portabel für alle Betriebssysteme. Mhm. Die machen also echt gute Arbeit. Und SSH ist halt nicht nur einfach, also die meisten Leute benutzen nur 1-2% von der Fähigkeiten von SSH. Dieses Remote sich auf einem Linux-Server anmelden oder auf einem anderen System anmelden.
Was kann ich denn mit SSH sonst noch so machen?
Ja, SSH kannst du auch Dateien übertragen. Es gibt nämlich ein kleines Tool, das heißt SCP, also Secure Copy. Und damit kann man Dateien quasi sicher über das GPI, das große böse Internet, auf seinen Server übertragen oder zurück. Das ist nämlich zum Beispiel einer der zweiten häufigsten Nutzungsgründe, dass wir SCP zu übertragen. Man kann aber auch mit SSH zum Beispiel passwortlose Logins realisieren. Da muss ich jetzt ausholen, das SSH-System basiert auf diesem Key-Austausch von Public und Private Keys.
Da sollten wir demnächst vielleicht mal genauer drauf eingehen mit den ganzen Key-Geschichten
ja, und so weiter. Nehmen wir mal an, jeder hat jetzt einen Public und einen Private Key. Dadurch ist es dir möglich, zum Beispiel deinen Public Key beim SSH-Server zu hinterlegen. Und wenn du dich dann mit deinem SSH-Server da anmeldest, mit deinem SSH-Client versuchst du anzumelden und deinen Private-Schlüssel, also mit deinem Private-Schlüssel den Public Key verifizieren kannst, den du da auf dem SSH-Server hinterlegt hast, dann kann er dich hier nach Einstellung ohne Passwort reinlassen, weil du ja bewiesen hast, dass du es bist. Was natürlich den Vorteil hat, dass du Sicherheit garantieren kannst, ohne dir großartig komplizierte Passwörter ausdenken zu müssen. Weil man kann nämlich im SSH-Server einstellen, dass Passwörter gar nicht erst verlangt werden, sondern dass man nur mit diesen Keys reinkommt, was das System relativ sicher macht.
Gut, dann mit diesem Schlüssel kann ich mich dann wunderbar mit anderen Rechnern verbinden. Dann kann ich also, das hat es ja schon gesagt, mich auf diesen Server bewegen per Konsole. Ich kann mir Dateien hin und her kopieren. Was kann ich denn sonst noch Schönes damit machen?
Ja, du kannst zum Beispiel auch ein kleines VPN damit hochziehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Du kannst zum Beispiel hingehen und mit SSH-D, die Option, kannst du einen Socket-Server hochziehen und dann quasi alle Systeme, SOX-Server. Und diesen SOX unterstützen, kannst du quasi damit über den SSH-Server tunneln, was ziemlich cool ist. Du kannst aber auch SS-Shuttle benutzen von, wie heißt der nochmal gleich? Von AppenWar heißt der, glaube ich. Ist zumindest sein GitHub-Name. Der erzeugt quasi einen transparenten Proxy-Server über SSH. Das ist quasi ein Poor Man's VPN. Das heißt, für alle, die jetzt keine OpenVPN-Server aufsetzen wollen, die können dann, aber einen SSH-Server haben, die können dann das nutzen, um quasi in unsicheren Umgebungen wie in einem Internetcafé übers WLAN sicher zu surfen.
Also man kommt auf jeden Fall sicher dann am anderen Ende aus. Das kann man so sagen, ne?
Ja, zumindest die Verschlüsselung hält bis zum Server.
Ja. Naja, das ist schon mal ein guter Schritt. Dann ist man auf jeden Fall durchs WLAN durch, durchs Internetcafé durch, wo auch immer man sich gerade bewegt. Je nachdem, wo man dann hin will.
Ne? Ja, es ist zum Beispiel für manche Sachen sind zum Beispiel ausgelöste IPsec-Lösungen und OpenVPN-Server einfach zu fett. Braucht man nicht. Man braucht nur eben schnell mal Zugang. Dann ist ein SSH-Server, den man eh hat als Nerd, ist es ja eh bequemer. Und ich kann dann empfehlen, es gibt jetzt ein neues Buch von, damit will ich es auch abschließen, weil jeder, der weiterlesen will und auch alle Features von SSH wirklich entfesseln will und es zu einer SSH-Meisterschaft bringen will, es gibt jetzt ein Buch von Michael Lucas, das heißt SSH Mastery. Es gibt zurzeit nur in Englisch, kann man aber im Internet schon als gedruckte Variante oder als E-Book kaufen. Und damit lernt man quasi, was man so alles braucht, um SSH perfekt zu beherrschen, um Verbindungen weiterzuleiten, um Files hin und her zu bringen, um zum Beispiel auch grafische Anwendungen über SSH zu tunneln. Also das Buch erklärt alles und danach kann man mit SSH alles machen, was man so im Alltag als Nerd können muss.
Also ist das so das klassische Buch, was man als Systemadministrator kennen sollte?
Also wenn man als Systemadministrator oder als Systemnerd mal ein bisschen was leisten will, dann sollte man es auf jeden Fall gelesen haben. Es sind nicht viele Seiten, es sind glaube ich nur 100 Seiten oder so, aber es ist auf jeden Fall die Lektüre wert.
Mhm. Okay, ja, also den Link zu dem Buch werdet ihr dann in den Shownotes finden. Dann könntet ihr euch bestellen, könnt mal was zu schreiben, wenn ihr es getan habt. Wenn nicht, naja gut, es wäre schade, aber schaut es euch zumindest mal an. Es klingt spannend, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, und ich kann auch die Bücher von Michael Lucas echt empfehlen, die sind echt gut. Also, da habe ich schon einige von gelesen und sein Schreibstil ist echt toll.
Ja, wir sind immer noch in der Rubrik Tools, die der Nerd kennen muss. Oder auf Englisch Tools Nerds Must Know. Getreu dem Motto Anglicism sucks, dann Tools, die der Nerd kennen muss. Was würdest du denn noch für ein Tool empfehlen?
Ah, jetzt kein Tool, sondern eher so ein Framework. Also ich bin, ich wollte jetzt nochmal Fuse, also File System in User Space empfehlen.
Das klingt verrückt.
Ja, es ist gar nicht so verrückt, weil normalerweise muss man, wenn man zum Beispiel ein Filesystem machen möchte, immer ein Kernel-Modul dafür schreiben, was ja nicht gerade einfach ist, fehleranfällig, aufwendig. Da muss man C für können, da muss man echt spitze für sein und alles Mögliche. Und da haben sich findige Leute ausgedacht, nee, das ist uns zu kompliziert und haben halt Fuse entwickelt. Das ist halt ein Kernel-Modul, was dir eine Schnittstelle bereitstellt, um halt mit anderen Programmiersprachen im User Space, also in der höher liegenden Ebene, in der die normalen Benutzer arbeiten, kleine eigene Filesysteme zu implementieren. Da kannst du zum Beispiel hingehen und mit Python, mit Ruby und ich glaube, wenn man will, sogar mit PHP, aber ich weiß nicht, ob es da eine API gibt, aber man könnte eine machen, ein eigenes kleines Filesystem zu schreiben. Nettes Beispiel zum Beispiel ist GmailFS. Damit kann man quasi sein Gmail, also sein Google Mail E-Mail-Speicher missbrauchen als quasi Online-Festplattenerweiterung.
Um da dann Daten zu synchronisieren. Nicht unbedingt als Backup, oder?
Nee, nicht unbedingt. Aber es ist, glaube ich, eher eine nette Spielerei, um mal die Macht von Fuse und die Konfigurierbarkeit von Google Mail zu demonstrieren.
Mhm. Was kann man denn sonst mit dem Fuse sonst so machen, wenn man seine Daten nicht unbedingt an Google weitergeben möchte?
Es gibt zum Beispiel EncFS, das ist auch so ein Fuse-System, das hat eine ganz tolle Sache. Du wählst einen Ordner auf deinem Dateisystem aus, der quasi der Zielordner wird, und dann gehst du mit EncFS drüber und erlegst einen anderen Ordner an. Und alle Dateien, die du in dem Ordner ablegst, werden aber eigentlich verschlüsselt in dem anderen Ordner gespeichert. Das heißt, die Dateien liegen nur so lange in diesem Source-Ordner, solange das läuft. Wenn du das aushängst, verschwindet dieser Ordner, weil er ja nur ein Image war, und die Dateien liegen verschlüsselt in deinem Zielordner.
Man erstellt also einen verschlüsselten Container in seinem normalen Dateisystem.
Richtig, wo halt jede Datei und jeder Ordner halt entsprechend abgebildet wird, aber sind halt verschlüsselt und die Dateinamen sind halt mit einem bestimmten Algorithmus gehasht, dass das nicht rauslesbar ist. Das Schöne ist, man kann das so auf die Weise perfekt mit Dropbox kombinieren, um dann quasi diese Dateien in Dropbox abzulegen.
Mhm.
Das heißt, der verschlüsselte Ordner, also die verschlüsselten Dateien würden in Dropbox liegen und dieses entschlüsselte System würde natürlich außerhalb von Dropbox liegen, weil sonst würde die entschlüsselten Dateien nämlich auch anfangen, online zu synchronisieren.
Okay. Mit diesem Fuse, das ist was für den klassischen Linux-User. Der Windows-User muss sich eine andere Lösung suchen, um irgendwelche Sachen zu verschlüsseln.
Ja, Windows läuft das leider nicht. Klar. Also Fuse ist zurzeit, meine ich, Linux-only. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Systemen implementiert ist. Ist halt sehr kernelnah, die Implementierung. Und es gibt halt eine relativ gute API-Beschreibung, es gibt halt relativ gute Bibliotheken. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, kann man in Python in einer halben Stunde ein eigenes kleines System schreiben, was zum Beispiel Galerien generiert oder sowas in der Richtung. Oder zum Beispiel, was ich jetzt gesehen habe als Implementation, ist, man hat OGGs oder Flex und möchte MP3s haben für seinen MP3-Player. Da macht man sich eine Implementation, wo man ein Dateisystem erzeugt, was dann die MP3s anzeigt, aber wenn man sie die Dateien als MP3s anzeigt, und wenn man die sich rauszieht, werden die quasi on the fly als MP3s kodiert, also umgewandelt. Das heißt, man muss die nicht alle immer für seinen MP3-Player als MP3 vorrätig halten, sondern kann das quasi gezielt machen.
das ist natürlich eine mächtige Anwendung, die, ja, das, die Beispiele, die können natürlich nur einen Teil abdecken, ne? Das ist ja,
Also eigentlich hinter der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
das klingt auch spannend, muss ich ehrlich zugeben. Naja, ich bin nicht unbedingt mehr der Linux-User, wie ihr es mit Sicherheit im ersten Podcast gehört habt, aber ansonsten hätte ich es mir sicherlich mal angeschaut.
Ja, das war's jetzt so zum zu dem Thema. Wie gehen wir denn weiter?
Magst du
Machen
die
wir jetzt
nächsten
diese.
Themen vielleicht schon mal als Übersprung, als Hinweis fürs Was?
Also, wir überspringen jetzt, glaube ich, die Schweizer Messer, ne? Und machen direkt weiter Sachen im Netz, weil sonst wird die Zeit hier ein bisschen zu.
Wir gehen jetzt weiter zu Sachen im Web.
Ja,
Okay.
weiter Sachen im Web. Ich war im Web. Sagen, nennen wir es Christians Entdeckungen im Web.
Also Christian ist im Internet. Wow.
Ja, man glaubt es kaum. Und da habe ich Sachen entdeckt.
Nein.
Nein. Und ich will kurz von den Sachen berichten, die ich da entdeckt habe. Tief in den Weiten des
Wie
Internets.
würde Louis de Funès noch mal sagen? Nein, doch. Oh.
Ja, so schaut's aus.
Nein.
Nein, doch. Immer wieder herrlich. Ich könnte das stundenlang machen.
Nein. Doch.
Doch.
Oh. Ja, was hast du denn gefunden?
Also, erste, was ich nennen möchte, ist Friendica. Friendica ist eine tolle Software und versucht nicht, the next social network zu sein.
Nein.
Was hatten wir ja schon öfter, aber das versucht es nicht zu sein. Sondern das sieht sich eher als eine Möglichkeit, alle Freunde zusammenzubringen. Zum Beispiel, ich habe Freunde, die sind nur bei Identica. Ich habe Freunde, die sind nur bei Twitter. Ich habe Freunde, die sind nur bei Facebook. Ich habe Freunde, die sind sonst wo.
Da kannst du ja
Und
glücklich sein, ne?
Friendica,
Das Problem habe ich gar nicht. Ich habe keine
Das.
Freunde.
Ah, ja, gut. Man kann es auch so wie Emma lösen.
Ne?
Aber ich persönlich habe halt Freunde, die verteilen sich ein bisschen. Und wenn man diese Freunde alle unter einem Hut bringen will, dann bietet sich Friendica an. Friendica sagt nämlich, hey, wir bringen all deine Freunde zusammen in einen Stream. Das heißt, du trägst dein Facebook-Konto ein, dein Identica-Konto, und der sortiert halt all deine Freunde in einen Stream ein. Das heißt, keinen Unterschied macht, wo die sind. Du kannst halt immer deren Statusmeldungen folgen.
Kann man denn diese Sachen irgendwie filtern? Also ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor.
Ja, du kannst das natürlich filtern. Du kannst das nach Gruppen filtern. Es gibt da halt mächtige Filteroptionen, Gruppenfilter, nach Stichwörtern. Du kannst dann nach Hashtags und so weiter und so fort suchen. Also es ist, also sie haben das schon ausgelegt, dass du da auch die Nachrichtenstream vorfiltern kannst, dass du nur das siehst, was du auch sehen willst.
Weil genau da sehe ich, also ich habe ein arges Problem mit Facebook, dass ich da überwiegend. Ich möchte da jetzt keinen persönlich zu nahe treten, aber es sind eben viele Sachen drin, wo ich mir denke, naja, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Ich bin mit den Leuten
Interessant.
befreundet, aber naja, was sie schreiben, das ist zweitrangig und das ist eben, ja, mit einem Filter echt wäre es wunderbar.
Ja, ich habe auch manchmal das Problem, dass ich Sachen bei Facebook gar nicht zu sehen bekomme, obwohl ich sie eigentlich gerne gesehen hätte.
Das sind dann die Sachen, die interessant wären, die werden dann nicht angezeigt, genau.
Ja, die kannst du auch gar nicht über die API abrufen, habe ich festgestellt. Die API gibt die nämlich auch nicht zurück. Also du kriegst über die API-Schnittstelle gar keinen vollständigen Stream von dir. So, ja, das ist ein anderes Thema. Können wir mal vielleicht mal ein andermal drüber reden.
Ja.
Ja, und Friendica ist halt auch die Sache, das ist Open Source. Das heißt, du musst entweder einen eigenen Server aufsetzen, was nicht unbedingt schwierig ist, aber doch schon eine Sache für einen Nachmittag ist, für einen angesprochenen Nerd hier. Und oder du benutzt einen der offenen Server in deren Liste. Ich persönlich habe noch keine Einladung bekommen und hatte auch noch keine Lust, einen eigenen aufzusetzen. Daher bleibt der Nutzerbericht jetzt aus. Ich finde es eine interessante Möglichkeit und ich werde es auch im Auge behalten.
Naja, einen ähnlichen Weg, erstmal nur für Facebook und Twitter. Das ist ja mit diesem, wie heißt das noch? Twitter, Tweetwall? Nee, Tweetwall nicht. Mal schauen, wie das hieß. Mein Gott, suchen, Augenblick. TweetDeck. Da konnte man, das wurde irgendwann von Twitter gekauft. Man konnte vorher Facebook auch mit einbinden. Das wird so ein bisschen stiefmütterlich vernachlässigt inzwischen.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, das war ja so eine kleine Lösung. Also das, Friendica ist ja so eine Komplettlösung, sehe ich das an.
Ja.
Und du kannst auch da schön posten und dann sogar sagen, wohin deine Posts gehen können. Du kannst sogar sagen, dass der deine Posts in den WordPress-Blog, den du kontrollierst, reinsetzen kann. Also schon echt gut gemacht.
Also man kann mit einem Klick überall hin posten.
Ja, man kann auch sagen, ich möchte jetzt nur nach Twitter oder nur nach Identica oder nur nach Facebook oder nur in meinem WordPress-Blog. Das geht alles. Also die Einstellungen sind schon echt mächtig und ist aber noch ein bisschen Beta und wer sich testen will, auf seinen eigenen Server kann man es relativ schnell aufsetzen. Die Instanzen reden auch miteinander. Das ist auch sehr wichtig, dass man die Daten untereinander austauschen kann.
Also man hat also sein eigenes Profil auch auf seinem eigenen Server.
Ja.
Und wenn und die, ein Profil auf einem anderen Server liegt, dann können die trotzdem miteinander kommunizieren.
Richtig, die fordern das via E-Mail dann an.
Okay.
Also das ist, läuft nach dem E-Mail-System. Er fragt dann halt User sowieso auf dem Server. Das heißt, er weiß, auf welchem Server der sich befinden muss und fragt dann halt den entsprechenden Server nach den Daten.
Also solltest du auf die Idee kommen, das Ganze mal aufzubauen, dann würde ich es gerne mal testen.
Ja, machen wir dann. Ich guck mal, was ich da anbiete. Wir haben ja hier einen Server, können wir mal gucken.
Genau, wir gucken einfach mal, wie sich's machen lässt, ob es die Last zu hoch wird. Oh mein Gott, das Team braucht Apache.
Oh Gott. Wir gucken mal.
Ja, könnte Probleme geben.
Ja, kommen wir zu meinem nächsten Pick der Woche, des Podcasts. Ich spiele ja bekanntlicherweise Minecraft. Wer es noch nicht wusste, bitte jetzt überrascht aufschreien.
Nein!
Doch! Oh. Ja, dann hatten wir das für heute auch schon. Aber ich habe das Problem gehabt, ich möchte nicht auf einem Public-Server spielen. Und möchte halt trotzdem mit meinen Freunden zusammenspielen. Das war immer so ein Problem, weil so ein Server kostet Geld, weil Minecraft frisst an Leistung und da bist du mit einem V-Server echt total unterproportioniert. Und da haben sich die Jungs von Mindfold.com was Tolles ausgedacht. Die bieten nämlich Minecraft-Hosting an. Und zwar sehr schön, sehr schnell. Und was ich Beste finde, die rechnen nur dich ab und deine Freunde. Das heißt, du bezahlst nicht für deine Freunde mit, sondern du bezahlst nur die Zeit, die du wirklich selber spielst.
Okay.
Das ist schon mal echt geil, oder?
Das klingt interessant. Also ich muss ja ehrlich sagen, zu Minecraft habe ich ja nie wirklich den Bezug gefunden. Irgendwie habe ich da nie den Einstieg gefunden, habe da nie wirklich den stärkeren Sinn hinter verstanden. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären. Was ist Minecraft? Ja, ich bin mir sicher, es gibt welche, die kennen Minecraft nicht.
Ja, also Minecraft ist halt ein Spiel, in dem es keine Regeln gibt. Die einzige Regel, die es gibt, ist, dass bei nachts die Monster kommen. Und du hast halt in dem Spiel Blöcke. Also das Spiel besteht halt nur aus Blöcken. Und du hast halt, das ist ein einfaches Crafting-Spiel, in dem du quasi anfängst, erstmal Holz abzuarbeiten, dir daraus die ersten Holzwerkzeuge zu machen. Aus den Holzwerkzeugen baust du dir die erste kleine Hütte, um die erste Nacht zu überleben. Und irgendwann fängst du dann an, weil es gibt kein Ziel in diesem Spiel. Du kannst machen, was du willst. Du kannst die Landschaft bestaunen, du kannst durch die Gegend ziehen. Oder du fängst einfach an, die erste Hütte reicht dir nicht. Du baust eine erste Mine, schürfst nach Rohstoffen, baust bessere Ausrüstung, bessere Waffen, gehst nachts auf die Jagd nach Monstern für bessere Ausrüstungsgegenstände, die von den Monstern fallen gelassen werden. Du baust größere Festungen und. Das Spiel kann Zeit fressen ohne Ende. Ich sag's dir.
Also ist es ein Aufbauspiel oder wie?
Ja, ich würde es eher als Crafting-Game bezeichnen, okay. Weil es kein Aufbauspiel in dem Sinne ist, weil es keine Wirtschaftskreisläufe oder sowas gibt. Es gibt nur dieses, du kannst aus den Dingen das machen, wenn du es zusammenbaust. Ich würde es als wirklich als so eine Art Crafting-Genre bezeichnen.
Ist denn das Spiel proportionär oder ist es frei zu bekommen?
Das kostet. Das ist kein, also man kann Module schreiben, es gibt eine API, das ist in Java entwickelt, du kannst halt Module und so weiter dafür entwickeln, aber das Spiel kostet dich halt, glaube ich, 15 Euro oder so. Mhm. Und dann kannst du das zocken.
Okay. Aha, okay.
Das Schöne an diesem Spiel ist halt, finde ich, dass du mit Leuten zusammenspielen kannst, du kannst halt Schlösser zusammenbauen, Welten zusammen erkunden. Die Welten sind echt groß. Also ich habe noch kein Ende erreicht, die sind echt riesig. Und die werden immer wieder erweitert, das Spiel, es wird halt immer stetig weiterentwickelt. Das ist halt echt eine coole Sache. Leider muss man sagen, es gibt in Amerika Boxed-Editionen davon, aber die kommen in Deutschland nicht, weil die USK-Prüfung, die geht in die mehrere 10.000 Euro, ist denen zu teuer. Deswegen wird es wahrscheinlich hier nur als Download verfügbar sein.
Als Download über, wo kann man das
spielen? Minecraft.net kann man das kriegen.
Net, okay.
Na ja, gut. Und dann auf Mindfold kriegt man halt zum Beispiel 10 Stunden im Monat gratis zocken. Das reicht natürlich nicht, aber die haben einen relativ günstigen Tarif eingerichtet. Das kann ich mal eben kurz raussuchen. Die kosten Naja, das habe ich jetzt gerade nicht drin. Aber die waren relativ günstig. Ah, hier war Pricing. Da zahlt man für... Ah, verdammt, jetzt kommt mir hier der... Ich merke gerade, mir kommt hier gerade voll der... warte mal kurz eben, das habe ich gleich.
Man merkt, du bist nicht auf dem Web unterwegs.
Nee, ja, doch. Ich muss jetzt hier leider wegen der Aufnahme Windows benutzen und das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
Naja, das passiert.
Naja, auf jeden Fall ist es relativ günstig. Es kostet, glaube ich, 10, 15 Dollar für 3 Monate. Und das ist schon echt gut geregelt und ich finde den Preis echt fair. Also da kann man nicht mehr kennen. Dafür kriegst du keinen eigenen Server. Das ist... Das kannst du, kannst unlimited spielen, unlimited worlds und du kriegst sogar, die generieren dir sogar automatisch eine Karte von deiner Welt, damit du sie deinen Freunden zeigen kannst. In die Show Modes habe ich mal die Karte vom, also ich habe die Welt Awesome Crafting genannt und das ist eine relativ große Welt von mir und meinem Kollegen drin und die ist echt, echt cool. Und jeder, der sollte sich die mal angesehen haben, die ist nämlich echt geil.
Okay. Die Karte oder die Seite, das Angebot?
Also die Welt ist echt geil. Also ich kann es jedem mal empfehlen, mal meine Welt anzugucken. Die ist echt cool geworden. Die habe ich zusammen mit einem Kollegen aufgebaut. Da sind viele Uni-Stunden, die wir fürs Lernen verwenden wollten, für draufgegangen. Also die kann man sich echt antun.
Ja, schade ist, ich habe mir gerade die Seite angeschaut. Schade ist, dass das Ganze auf dem Google-Karten-Framework passiert. Das ist schade.
Ja, ist halt am einfachsten zu implementieren. Vielleicht ändern sie ja es nochmal demnächst.
Ja. Naja,
So, das war's soweit zu meinen Weblinks für diesen Podcast. Wenn ihr wollt, dass ich einen eurer Weblinks erwähne mit eurer Namenserwähnung, dann schickt mal was rein. Ich werde das dann erwähnen, wenn es mir gefällt und euch dann auch namentlich erwähnen.
Genau, dann erscheint ihr im Bereich Christians Sachen im Web.
Ja, das ist ein guter Themenbereich. Sollten wir so beibehalten.
Das klingt gut. Also das könnte witzig werden, wenn wirklich Leute auch was reinschicken. Ich bin gespannt. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. An die Adresse
info@nerdmate.de
oder ihr kommentiert einfach den aktuellen Podcast auf nerdmate.de und wählt dann den Podcast aus und schreibt einfach was drunter. Ja, jetzt sind wir auch fast am Ende. Wir wollen noch kurz gucken, wie es weitergehen kann, auf das, was passieren kann. Und zwar hat der Christian noch was reingeschrieben. Und zwar, dass AMD Probleme mit irgendeiner Beschleunigung hat.
Ja, das war... Ach Gottchen.
Oder ist er schon wieder alt?
Ja, ich glaube, das war nicht mein Vorschlag. Ich glaube, der ist von einem Zuhörer gekommen. Da habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, muss ich ehrlich zugeben. Moment. Aber ich meine... Ja. Ich kann da gerade jetzt nichts zu sagen, verdammt.
Okay, kein Problem. Dann mache ich einfach weiter. Und zwar möchte ich darauf hinausschauen, das wird jetzt bald passieren, dass die OpenStreetMap, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ein freies Kartenprojekt, also ein Projekt für freie Geodaten, nicht unbedingt Karten, sind Geodaten, die frei zur Verfügung stehen, aktuell noch unter der Creative Commons by Sam Attribute in der Version 2.0. Die ganze Lizenz wird bis voraussichtlich April, da so ist der Zeitplan, umziehen auf die Open Database License.
Was ist denn da der Unterschied, wenn ich fragen darf?
Ja, erstmal, der Unterschied ist die Art der Lizenzierung. Die Creative Commons Lizenz ist, wie es schon im Namen steckt, für kreative Werke. Und die OpenStreetMap ist, auch wenn es der Name anders ausgibt, aber eigentlich sind es nur Geodaten. Und naja, Geodaten sind nun mal wenig kreativ. Von daher wurde von der Foundation, also dem Verein, der die OSM betreut, mehr oder weniger gesagt, okay, wir sollten die Lizenz ändern, das passt nicht mehr. Die Lizenz passt nicht zu Geodaten, das sind Fakten und das ist eine Datenbank und Datenbank ist wenig kreativ. Und der Unterschied zur Open Database License geht dahin, oder die Problematik mit der Creative Commons Lizenz liegt, wenn man Kartenwerk erstellt, ist das erstellte Kartenwerk in der Gänze komplett, wie es im Buch steht, unter der gleichen Lizenz, deswegen ja auch Same Attribute. Also die Lizenz, die Karte ist, wie sie im Buche steht, kopierbar. Mit allen Ebenen. Also wenn ich eine Karte habe und da unterschiedliche Zusatzdaten, beispielsweise alle Tankstellen einer bestimmten Marke einzeichnen möchte und diese Daten kommerziell sind, dann geht das aktuell unter der OpenStreetMap, unter der Creative Commons Lizenz nicht.
Ah, okay. Gut, das ist natürlich ein Vorteil. Das könnte interessant werden.
Und ja, und die Open Database License geht eben dahin, dass die Daten geschützt sind und nicht mehr das Kartenwerk. Weil, naja, es sind Daten, die gesammelt werden und das Kartenwerk wird daraus erzeugt. Und da sind wieder andere Leute, die das Kartenwerk erzeugen, die sich da Gehirnschmalz reinstecken, wie das Kartenwerk aussehen soll. Und das Ganze ist eben, man kann es natürlich auch dann frei lizenzieren, aber normalerweise eben nicht frei lizenziert. Und naja, ich denke, die neue Lizenz klingt spannend. Es gibt aber Probleme.
Finde ich auch. Ja, Probleme gibt's immer.
Denn durch den Umstieg der Lizenz, da haben einige User noch nicht die Zustimmung zugegeben, weil sie haben ja die alte Lizenz nur abgenickt. Sie haben gesagt, okay, ich gebe meine Daten unter der Creative Commons Lizenz frei. Die Daten werden im April, sofern sie nicht zustimmen oder neu eingetragen werden, verloren gehen.
Oh, na, das wäre natürlich schade, ne?
Genau, deswegen, wenn ihr irgendwann mal auch die noch so kleine Änderung in der OpenStreetMap gemacht habt, meldet euch bitte kurz an, guckt nach. Wenn ihr euch anmeldet, kriegt ihr sofort einen Hinweis, dass ihr die neue Lizenz noch nicht aktiviert habt. Sofern ihr es habt, könnt sie zustimmen, könnt sie ablehnen. Und könnt auch eure Daten dann für zukünftige Hinweise unter Public Domain freigeben, also als gemeinfrei anerkennen.
Das ist gut zu wissen.
Also gemeinfrei, je nachdem, wie man eben seine Daten sieht, die man erstellt hat, wie man die Daten weitergeben möchte, also für jeden, der OpenStreetMap mal gemacht hat, eben kurz anmelden, eben kurz nachgucken. Auch wenn ihr nur drei Wege verschoben habt, könnte das echt zu ernsthaften Problemen führen. Das ist das, was in Folge passieren wird irgendwann. Ansonsten wüsste ich gerade nichts, was sonst noch so passiert.
Haben wir noch was?
Ja,
ich denke,
wir haben die nächste Folge.
Oh ja, die nächste Folge. Da habe ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe mich doch tatsächlich getraut, jemanden zu fragen, ob er in unsere Sendung kommen will. Und wieder meine Erwartung hat er doch tatsächlich zugesagt.
Mhm. Und worum wird's gehen?
Also das Thema wird nerdiges Hosting oder Hosting für die Nerds sein. Wer unser Gast ist, das will ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht verraten. Ich will mal hoffen, dass die Leute mich auf Twitter löchern werden, bis ich es verrate, weil ich es nicht mehr aushalte, aber mal gucken.
Naja, du kannst es ja in die große, weite Welt hinausschreien, wenn dir die Lust danach ist.
Ja, ich denke mal, wir können die Leute ein bisschen auf Folter spannen. Dauert ja nicht mehr lange. Ich denke mal, wir werden nächste Aufnahmetermin in 2 Wochen anpeilen oder 3 Wochen, denke ich mal. Bis dahin sollte das eigentlich aushaltbar sein.
Ich denke, 2 bis 3 Wochen, dann wird es die nächste Folge geben. Das ist ein guter Zeitraum.
Ja, ja. Also die Person hat zugesagt, wir haben ausgemacht, wie wir das machen werden und wir haben schon eine kleine Roadmap dafür. Ja, vielleicht sollte man nicht verraten, wo wir die Roadmap haben, sonst finden die Leute das noch. Auf jeden Fall.
Sicherheit bei Unwissen.
Ja, ja, das ist, ja, das machen wir schon. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die nächste Folge. Wird unser erster quasi Studiogast und das wird echt, da freue ich mich schon tierisch drauf.
Naja.
Ich kann es kaum erwarten.
Naja, Studiogast kann man ja auch nicht sagen, wir werden jemanden hinzuschalten.
Für mich ist das Gefühl dasselbe.
Naja gut, das ist natürlich Ansichtssache. Also ihr werdet auf jeden Fall noch eine dritte Stimme im nächsten Podcast hören.
Und ich hoffe nicht die letzte dritte Stimme.
Letzte dritte Stimme. Das ist jetzt ein interessanter philosophischer Ansatz.
Der dritte Mann.
Ich würde vorschlagen, mit der Idee, die letzte dritte Stimme, lassen wir die Hörer jetzt in Frieden und drüber nachdenken, was denn die letzte dritte Stimme, warum sie vielleicht auch eine dritte Stimme sein können. Mit was?
Emma, am besten du hörst jetzt auf, das wird langsam echt obskur.
Okay, ja, die dritte Stimme im dritten Podcast, das ist eine zufällige Zahlenreihenfolge, das gibt's nicht. Ich würde vorschlagen, wir hören auf.
Ja, dann machen wir Schluss für heute. Gut. Ich wünsche allen einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen und noch eine gute Reise, guten Rückweg, guten Hinweg, whatever. Macht's gut.
Kommt gut dahin, wo ihr hinwollt. Wenn ihr zu Hause seid, macht's euch bequem. Hoffentlich habt ihr es bequem gemacht. Noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer. Adieu.